Deutschlandfunk Kultur heute.
Fesseln der Fremdbestimmung und angstfreie Selbstentfaltung. Darum geht's bei uns. Zur Kultur heute lädt sie Michael Köhler ein. Was wir im Programm haben. Der Publizist und Buchautor Michael Friedmann wurde von einer zugesagten Lesung ausgeladen. Die Kritik daran hat Folgen. Folgen hatte auch die mittelalterliche Globalisierung für Nürnberg. Eine Ausstellung haben wir im Programm dazu. Und Folgen für das freie Wort hat auch die Zensur in Russland. Das alles gleich hier. Zuerst aber Filmkunst. Mit 17, da war sie noch Schülerin, da wurde sie Statistin in einem Film. Zwei Jahre später schon, das war immerhin 1957, spielte sie an der Seite von Omar Sharif. Gewann einen Schönheitswettbewerb, fuhr nach Venedig zu den Filmfestspielen, wurde engagiert. Und in weit über 100 Filmen wirkte sie mit. Im Alter von 87 Jahren ist die Filmschauspielerin Claudia Cardinale gestorben.
Claudia Cardinale. Della storia che mi hai raccontato non ho capito quasi niente.
Ich glaube, du hast nicht begriffen, in welcher Lage du bist.
Doch, das habe ich sehr gut begriffen. Wahrscheinlich werden ihre Männer in ein paar Minuten über mich herfallen. Na los, rufen Sie sie rein! Mir macht das nichts aus. Denn wenn's vorbei ist, nehme ich mir einen großen Eimer warmes Wasser. Dreckige Erfahrungen im Leben können nicht schaden.
Ein Ausschnitt aus einem berühmten Film, spiel mir das Lied vom Tod. Lehrerin wollte sie eigentlich werden, aber dem Drängen von Filmproduzenten gab sie nach und auch dem Drängen der Eltern wurde Schauspielerin. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus kennt ihr Werk Der Weg ins Nachkriegskino. Katja, der war damals rasch möglich, aber er war nicht leicht. Es gab damals schon so eine Art frühen MeToo-Fall. Sie war eine junge, schöne Schauspielerin. Das war ein dorniger Weg.
Ja, es gab diesen MeToo-Fall und es war auch ein dorniger Weg, aber ich glaube, für ihren Erfolg kamen dann doch ein paar Sachen zusammen, die einzigartig sind bei ihr. Also diese Ausstrahlung, Schönheit und in jungen Jahren eben auch warmherzige Präsenz, die sie hatte. Dann hatte sie einen Produzenten, ihren späteren Ehemann Franco Cristaldi, der hat ihre Karriere sehr klug aufgebaut. Er hat ihr kleine Rollen in den Filmen großer Regisseure verschafft, zum Beispiel in Viscontis Rocco und seine Brüder oder auch in Cartouche, der Bandit von Philipp de Broca. Da war sie schon dann mit Belmondo auf der Leinwand oder auch in Fellinis 8,5. Und dann gab es eben in Italien damals eben schon eine finanzmächtige, erfolgreiche Kinoindustrie und in der wurde sie richtig aufgebaut als Konkurrentin von Sophia Loren und Gina Lollobrigida. Brigida, obwohl sie diese Konkurrenz, wie sie später sagt, nie so empfunden hat.
Cartouche der Bandit, haben Sie erwähnt, an der Seite von Jean-Paul Belmondo, weltberühmt wurde sie sicherlich in dem Film Der Leopard mit Burt Lancaster und Alain Delon an der Seite. Da spielt sie eine Frau, der, ja, wie soll ich sagen, das Herz am rechten Fleck ist, die keine falsche Konformität kennt. Es spielt im Risorgimento Italiens 1860, Einflussverlust des Adels in Sizilien. Das sind große Kunstfilme, ne?
Das ist ein großer Kunstfilm, aber sie hat dann eben etwas nicht künstlerisches in den oder nicht künstliches, kunstvolles in den Film reingebracht. Sie hat den Film ja sozusagen überstrahlt. Sie heiratet ja in den Hochadel ein, eben als Bürgerliche und ihr Mann Tancredi, der wird gespielt von Alain Delon. Und Cardinale war ja sizilianische Abstammung. Sie hat erst als junge Frau Hochitalienisch gelernt. Und diese Bodenständigkeit, die ja auch ein Außenseitertum ist, die brachte sie eben in diesen Film und in diese bisschen morbide Adelsgesellschaft hinein. In der Rolle der Angelika, da lacht sie ein bisschen zu laut bei Abendgesellschaften und macht sich auch ein bisschen über sie lustig. Aber sie wandelt eben mit einer absoluten Modernität durch Viscontis Film. Und sie bezirzt ja auch den alten Fürsten, gespielt von Burt Lancaster, die eigentliche Liebesgeschichte des Films.
Und hat im Original übrigens eine ziemlich raue, um nicht zu sagen, Straßensprache, möchte man fast sagen, zu ihren wichtigsten Filmen gehört. Sie haben aus ihrer Seele keine Mördergrube gemacht und mir gesagt, dass das ihr Lieblingsfilm ist, spiel mir das Lied vom Tod von 1968. Warum dieser Film?
Ja, weil Leone eben ihre Mischung aus Wärme und Schönheit und Scheuheit, manchmal auch ein Temperament, so präzise eingesetzt hat. Sie spielt ja in dem Film eine Ex-Prostituierte, die als Western-Pionierin, ja, kann man sagen, Mord und Totschlag überlebt, erlebt und sie erbt da ja eine Wasserstelle. Und am Schluss, wenn alle Bösewichter tot sind, dann will sie ja dort eigentlich mit ihrem Retter Charles Bronson leben, aber der schnürt sein Bündel. Und sie sagt dann eben, Sweetwater Water wartet auf dich, also diese Wasserstelle, die sie geerbt hat. Und er sagt dann, irgendjemand wartet immer. Und das geht so zu Herzen. Und dann geht sie hinaus in den wilden Westen und bringt den Eisenbahnarbeitern Wasser mit schwingenden Hüften. Und ich habe wirklich dank Cardinale im Kino gelernt, was der Geist des wilden Westens war, sozusagen aus dem Geiste einer Ex-Prostituierten in diesem Film.
Also keine Sexbombe, sondern eine Selbstbombe, möchte man fast sagen. So ein Inbegriff von Italianità, obgleich sie, Sie haben es ja gerade gesagt, Hochitalienisch erstmal lernen musste, weil sie eigentlich Tunesisch, Französisch und Sizilianisch sprach, ne?
Ja, sie hat aber trotzdem immer, ja, ich würde sagen, sie hat natürlich diese Natürlichkeit auch nicht eins zu eins auf die Leinwand gebracht, sondern sie hat sie ja auch in etwas verwandelt, wirklich in eine große, strahlende Divenpräsenz.
Ein letztes, mit Werner Herzog hat sie einen berühmten Film gemacht, das war dann schon 1982, Fitzcarraldo, immerhin mit dem nicht zu bändigen Klaus Kinski. Der Film war ihr wichtig.
Der war ja wichtig. Sie hat auch später immer wieder gesagt, dass sie Werner Herzog dankbar gewesen sei, dass er sie in dieses Dschungelabenteuer mitgerissen habe. Und in dem Film ist ja Klaus Kinski der Verrückte, der Obsessive, der die Oper in den Dschungel bringen will, in seinem Schiff. Und seine geliebte Molly, übrigens auch wieder eine Ex-Prostituierte, die wird von Claudia Cardinale gespielt. Und sie hält Kinski in allen Szenen in den gemeinsamen in Schach. Sie ist unfassbar präsent mit ihrem Lachen, ihrem Temperament. Und wenn sie am Anfang bei der Schiffstaufe die Champagnerflasche gegen den Bug wirft, mit welchem Schwung und welcher Kraft, da setzt sie schon das Ausrufungszeichen für dieses ganze Abenteuer.
Ja, jetzt, wo Sie es beschreiben, habe ich das Bild wieder vor Augen. Katja Nikodemus zum Tod von Claudia Cardinale, der italienischen Filmdiva, die im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Bevor die Stadt für Weihnachtsmärkte, goldlockige Engel, Bratwürste und Lebkuchen bekannt wurde, da war sie ein Humanistenzentrum. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nämlich, da wurde Nürnberg durch Anton Kuhberger auch bekannt. Der machte Bibeln und Chroniken, die waren ganz besonders. Neben den Druckorten Bamberg, Basel und Straßburg gehören sie zum schönsten und großartigsten, was die Medienrevolution des Buchdrucks mit beweglichen Lettern damals hervorbrachte. Das fränkische Nürnberg des 15. Jahrhunderts war also ein geistiger Globalisierungsmotor. Eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum erzählt jetzt von dieser frühen Globalisierung durch Freihandel der reich gewordenen Stadt in Franken. Nürnberg global, 1300-1600 heißt die Show und Julie Metzdorf hat sie besucht.
Der erste erhaltene Globus der Welt von 1492 stammt aus Nürnberg und das ist kein Zufall. Bereits damals pflegten Nürnberger Bürger einen regen Fernhandel bis nach Asien und Afrika und so sah der sogenannte Beheim-Globus dann auch aus. Er legt den Akzent nicht wie üblich auf Bethlehem oder andere für die Christenheit wichtige Orte, sondern auf die Rohstoffvorkommen der Erde, auf Gewürze, Gold, Edelsteine, Moschus und Ambra und diente so vor allem als Werbung für Investoren. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der frühen Globalisierung konsequent aus der Perspektive Nürnbergs. Da ist etwa der Panzer einer Meeresschildkröte, bemalt mit dem Wappen einer Nürnberger Familie. Ein Kokosnusspokal und ein Hut mit Straußenfedern stammen aus dem Fundus Nürnberger Bürger. Und eine mit hunderten Perlmuttplättchen beschlagene Waschschüssel ist sogar eine Gemeinschaftsarbeit von Nürnberger und indischen Handwerkern. Kurator Benno Baumbauer.
Diese Holzschale mit den Perlmutterplättchen ist in Gujarat gefertigt worden, also an der Westküste von Indien, ist dann über den Seenweg, den wir von Dyras Rhinoceros her kennen, entlang der Küste Afrikas, nach Lissabon verschifft worden und dort dann weiter nach Nürnberg gebracht worden. Dort gab es den Goldschmied Nikolaus Schmidt und der hat dann diese prächtige, überbordende, manieristische Silberfassung angefertigt mit Flussgöttern, mit Nymphen.
Neben Handel und Handwerk war auch das Druckwesen für Nürnberg wichtig. Als Beispiel dient der Schau die früheste europäische Darstellung einer amerikanischen Stadt. Ein Plan von Tenochtitlan, der Hauptstadt des Aztekenreichs. Die farbenprächtige Karte zeigt den zentralen Tempelbezirk inklusive einiger aufgespießter Köpfe und das die Stadt umgebende Wasser mit dem ausgeklügelten Kanalsystem und den schwimmenden Gärten.
Es ist die prunkvollst denkbare Ausstattung, also es ist auf Pergament gedruckt, was man ganz selten findet bei Holzschnitten. Und dieses strahlende Blau, das ist ein fast schon verschwenderisch eingesetztes Pigment namens Ultramarin, also es sagt schon von jenseits des Meeres, dieses Ultramarin wird aus Lapis gewonnen und der kommt aus Afghanistan. Also schon dieses eine Objekt überspannt den gesamten Horizont unserer Ausstellung von Amerika, Mexiko bis hin nach Afghanistan. Und der Knotenpunkt dafür ist dann eben Nürnberg.
Aber warum gerade Nürnberg? Das hatte viel mit Politik zu tun. Ab 1356 fanden die Reichstage des Heiligen Römischen Reichs in Nürnberg statt. Das zog einflussreiche Persönlichkeiten an. Zwei Porträts von Albrecht Dürer zeigen Karl den Großen und Kaiser Sigismund, neben sich penibel genaue Darstellungen der Reichsinsignien. Ab 1442 wurden diese Reichskleinodien dauerhaft in Nürnberg verwahrt.
Und diese Reichskleinodien in einer Zeit, in der Artefakte so eine Art magische Aura gehabt haben, die waren sowas wie die Verkörperung des Heiligen Römischen Reichs. Und jeder König brauchte die Krone dort oben, das Reichsschwert, den Krönungsmantel, den Reichsapfel, wenn er sich eben rechtmäßig in Aachen zum König krönen lassen wollte. Das heißt, die Nürnberger waren bei jeder Königskrönung zwingend mit anwesend.
Ein wichtiges Fundament des Nürnberger Reichtums war auch der Bergbau. Nürnberger Familien besaßen Minen von Böhmen bis nach Kuba. Die Ausstellung präsentiert dazu ein 30 cm hohes, künstliches Gebirge aus Erzen, Edelsteinen, Korallen, Perlmutt und Schneckenhäusern. In kleinen Höhlen bilden winzige Figuren unter anderem Szenen aus dem Bergbau nach. Nürnberg global ist eine kunsthistorische Ausstellung. Statt Briefen, Urkunden oder Dokumenten sieht man fantastische Zeichnungen aus einem Apothekerbuch. Zimt, Ingwer, Nelken und andere Gewürze, aber auch die erste Darstellung eines Meerschweinchens und einer Tomate. Selbstverständlich ist auch Dürers berühmtes Rhinoceros zu sehen. Das Tier kam als Geschenk von Indien nach Europa. Wenige Wochen nach seiner Landung in Lissabon erreichte die Nachricht Nürnberg, wo Dürer das Nashorn nach Beschreibungen zeichnete und als Druck in alle Welt verbreitete. Die Kunstgeschichte sollte generell mehr über den europäischen Tellerrand schauen. Und genau das tut die Ausstellung. Nürnberg global betrachtet Stadtgeschichte mal nicht durch die eurozentristische, sondern durch die globale Brille.
Nürnberg global 1300, 1600, Julie Metzdorf sah das im Germanischen Nationalmuseum. Autoritäre Systeme, die fürchten nicht nur Kritiker, sondern auch die schleichende Macht wahrer Worte, die Schriftsteller und Intellektuelle verbreiten. Deshalb hat Russlands Staatsmacht Anfang September die Freiheit der Bürger weiter eingeschränkt. Nach sogenannten extremistischen Inhalten darf nicht mehr im Internet gesucht werden. Und wer dagegen demonstriert, läuft Gefahr, festgenommen zu werden. Davor warnt der russische Bestsellerautor Dmitri Glukowski. Er hat das Land schon verlassen. Und darüber berichtet Frank Eichmann.
Seine Heimkehr ist ausgeschlossen, würde Dmitri Glukowski, Schriftsteller, 47, heute nach Russland fliegen. Er würde noch an der Grenze verhaftet und weggesperrt. Zu 8,5 Jahren Knast wurde Dmitri Glukowski in Abwesenheit verurteilt, wegen angeblicher Diskreditierung der Armee, seiner deutlichen Kritik am Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also muss einer der bekanntesten russischen Gegenwartsautoren aus dem Exil versuchen zu fassen, wie sich die Gesellschaft, die Kultur, das Denken der Menschen verändert. Zunehmend schwierig, räumt Dmitri Glukowski ein.
Mit den ständig verschärften Gesetzen, weniger und weniger Freiheit, wie geht man mit der ständigen Angst um? Unterdrückt man die? Eine echte Herausforderung, das richtig zu verstehen, um nicht nur politische, sondern auch die sozialen, psychologischen Prozesse korrekt beschreiben zu können. In einem Land, das einen unfairen, aggressiven Krieg führt, aber versucht, seine eigenen Bürger und die ganze Welt davon zu überzeugen, dass das eine gerechte Sache ist.
Wie wirkt sich diese massive Einschränkung dessen, was man öffentlich überhaupt noch sagen darf, aus auf die Künstler in Russland?
Alle, die sich selbst für anständig halten, kultiviert, gebildet, versuchen sich so weit wie möglich von der Kriegspropaganda fernzuhalten. Nur die verzweifelten Opportunisten oder Idioten strömen zu den Projekten des Staatshaushalts, die den aktuellen Krieg verherrlichen. Aber sie sind immer noch eine Minderheit. Die Mehrheit der Künstler in Literatur, Musik, Film, Fernsehen, obwohl vielleicht weniger im Fernsehen, versuchen einfach, sich in der Unterhaltung zu verstecken. Also, russische Kultur ist heute entweder total loyal zum Staat, aber das ist immer noch die Minderheit, oder man weicht aus in total eskapistische Produktionen. Märchen, persönliche Liebesdramen, aber besser nicht über sexuelle Praktiken sprechen, nicht über LGBTQ-Themen, Abtreibung oder so etwas wie tiefe psychische Krisen andeuten, weil man auch Dinge wie Selbstmord nicht erwähnen oder andeuten darf.
Die Machtelite unter Präsident Putin versucht konsequent, das Land und sein Denken umzuformen. Und so werden Andersdenkende zu ausländischen Agenten, zu Extremisten oder Terroristen erklärt. Ein ganzes Netz aus Verschärfungen erschwert in Russland den Zugang zu Literatur von Menschen, die nicht auf Putin-Kurs sind.
Das ist der persönliche Kreuzzug von Putin und seinem nahen Umfeld, um Russland in ein absolut gehorsames Land zu verwandeln, das mit diesem falschen Patriotismus und dieser archaischen, pseudoreligiösen Art von Ideologie einer Gehirnwäsche unterzogen wird. die Verherrlichung der sowjetischen Vergangenheit in einer Verschmelzung mit einer eigenen Version von christlich-orthodoxen Werten. Das Ziel heißt, innerhalb von 10 bis 15 Jahren eine neue Generation zu formen, die Wladimir Putin und seiner Herrschaft absolut unkritisch gegenübersteht.
Umso wichtiger, aus dem europäischen Exil diesen zunehmend autokratischen Kurs Russlands zu beobachten und zu beschreiben, sagt Dmitri Glukowski.
Weil nichts gelernt werden kann, wenn diese Dinge nicht notiert werden, um sich richtig zu erinnern. Wissen Sie, die Geschichte wird ständig manipuliert und es fehlt in der breiten Bevölkerung die Reflexion darüber, was in Sowjetzeiten vor sich gegangen ist. Die Menschen erfuhren nichts über die Massenrepressionen in der Sowjetunion, haben dazu keine Einstellung und empfinden somit keine Reue. Sie haben durch den Staat gelernt, dass alles in Ordnung war in der Sowjetunion. Und durch diesen Fehler hat es Wladimir Putin viel einfacher, das Land tatsächlich wieder in die revanchistische und revisionistische Abenteuerkatastrophe zu stürzen, die sich gerade abspielt. Ich glaube, das muss festgehalten werden, genau beschrieben durch Zeitschriften, Geschichten, Drehbücher, Theaterstücke, durch Fiktion.
Dmitri Glukowski im Beitrag von Frank Eichmann. Der jüdische Publizist, Buchautor, Moderator Michael Friedmann wurde zu einer Lesung im Oktober 2026 ins mecklenburgische Klütz erst eingeladen, dann ausgeladen. Er sollte zum 120. Geburtstag von Hannah Arendt dort über Demokratie sprechen. Das sei ein direkter Angriff auf die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit, sagte Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, zu dieser Ausladung und dem Vorgang. Die Autorenvereinigung PEN Berlin hat für Montag gleich in Klütz eine Kundgebung für Meinungsfreiheit angekündigt. Über die werden wir nächste Woche berichten. Friedmann wird zur öffentlichen Kundgebung auch erwartet. Er will sprechen unter dem Titel »Gewalt beginnt, wo das Reden aufhört« für eine starke Zivilgesellschaft in Klütz und überall. Und über das Ganze berichtet Silke Hasselmann.
Es rumort schon länger intern unter Mitarbeitern des Literaturhauses Uwe Jonsson in Klütz. Doch am Montag beginnt sich die Einladung von Michel Friedmann zu den Hannah-Arendt-Tagen im Oktober 2026 zu einem kulturpolitischen Skandalon zu entwickeln. Der Grund: Der Leiter des ausrichtenden Literaturhauses gibt über eine Pressemitteilung bekannt, dass er Michel Friedmann auf Weisung des Bürgermeisters ausgeladen habe. Der Vorfall werfe die Frage auf, wie wehrhaft die Demokratie in Regionen sei, in denen rechte Netzwerke sichtbar erstarken würden. Zitat Ende. Ja, er habe die Ausladung am Montag per E-Mail von Literaturhauschef Oliver Hinz erhalten, berichtet der meinungsstarke jüdische Publizist Friedmann später in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur.
In seiner Mail hat er ausdrücklich geschrieben, dass der Bürgermeister das begründet hat mit Sicherheitsfragen, denn es könnten durch Rechtsextremisten die Sicherheit und Ordnung gefährdet sein. Von Honorar und Sonstigem war jedenfalls in dieser Mail nicht die Rede.
Das haben die Ohrenzeugen der Stadtvertretersitzung von Montagabend genau andersherum in Erinnerung. Dort sei nie von etwaigen Sicherheitsbedenken oder drohenden Aufmärschen Rechtsextremer die Rede gewesen, sondern davon, dass Michel Friedmann mit seinen Honorarforderungen und der gewünschten Unterbringung in einem Hamburger Nobelhotel mindestens eine Nummer zu groß sei für die 3000 Einwohnerstadt Klütz. Der erst 2024 wiedergewählte Jürgen Mevius von der Unabhängigen Wählergemeinschaft nannte in der Sitzung zwar keine konkreten Zahlen, aber, so der Bürgermeister,
derart überhöhte Kosten für eine einzige Veranstaltung sind in Zeiten knapper Kassen den Bürgern nicht vermittelbar und nicht zu rechtfertigen.
Seine Zweifel an einer bereits gesicherten Kostenübernahme durch Sponsoren und Fördermittel sollten sich wenig später bestätigen. Die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel erklärt auf Nachfrage von Deutschlandradio, dass sie, anders als etwa in der Süddeutschen Zeitung behauptet, nicht zu den vermeintlichen Geldgebern gehöre. Man habe weder eine Anfrage zur Kostenübernahme oder Förderung erhalten, noch gar eine Zusage gemacht, so Direktor J. Schmidt. Gestern Nacht dann in der Kultursendung Fazit die jüngste Version von Literaturhauschef Hinz.
Es kam zu der Absage dadurch, dass es in unserem Haus eine interne Auseinandersetzung mit einer Mitarbeiterin gab, die sich kategorisch gegen Michelle Friedmann ausgesprochen hat, die Argumente angeführt hat, die mit der Vergangenheit von Michelle Friedmann zu tun haben und die ihn für das Haus nicht integer genug erscheinen ließen.
Er meint die Affäre von vor 23 Jahren, als Michelle Friedmann unter dem Namen Paolo Pinkel Sexdienste von ukrainischen Zwangsprostituierten und sehr viel Kokain angenommen hatte. Seine Mitarbeiterin habe sich deswegen an den Bürgermeister gewandt, zu dessen Kostenargument Literaturhauschef Oliver Hinz sagt:
Herr Mivius hat sich dahingehend eingelassen, dass die Autoren im Literaturhaus im Schnitt 500 Euro kosten und in einem Hotel in Boltenhagen wohnen. Das ist auch gelegentlich der Fall. Es ist aber faktisch so, dass wir in diesem Jahr auch Künstler hatten, die ein Vielfaches dieser Summe genommen haben, die sogar ein Vielfaches dessen an Honorar bekommen haben, was Herr Friedmann für seinen Auftritt nächstes Jahr verlangt hat. Und bei Michelle Friedmann soll es plötzlich ein Problem sein, obwohl es den Haushalt nicht tangiert.
Vielleicht wird der 69-jährige Publizist die Hannah-Arendt-Woche in einem Jahr trotzdem wie geplant eröffnen. Friedmann bietet nun jedenfalls an, honorarfrei in Klütz aufzutreten. Ganz sicher wird er schon kommenden Montag nach Klütz an die Ostsee fahren. Der Schriftstellerverein Penn erklärte zwar angesichts vieler noch bestehender Unklarheiten, welche der öffentlich genannten Gründe in welchem Maß tatsächlich zur Ausladung von Michelle Friedmann geführt haben, können wir nicht beurteilen. Zitat Ende. Dennoch organisiert der Penn für kommenden Montag eine Kundgebung in Klütz, auf der neben der Schriftstellerin und Penn-Sprecherin Thea Dorn auch Michelle Friedmann reden wird.
Berichtet Silke Hasselmann. Auch in den Kulturmeldungen geht es nochmal um den Penn Berlin und dessen Reise am kommenden Montag nach Klütz. Mehr weiß Susanne Lurwig.
Die Ausladung Michelle Friedmanns aus dem Uwe Jonsson Literaturhaus in Klütz sei nicht der erste Fall dieser Art, in dem sich der Penn Berlin zu Wort melde. So Schriftstellerin Thea Dorn in der Sendung Lesart.
Also als etwa Omri Böhm in diesem Frühjahr ausgeladen worden ist, er hätte sprechen sollen bei der Gedenkveranstaltung zum 80-jährigen Jahrestag der Befreiung von Buchenwald. Da ist er auf Druck des israelischen Botschafters ausgeladen worden. Da haben wir auch eine sehr dezidierte Stellungnahme gemacht. In diesem Fall erschien es uns nun angemessener zu sagen, dann fahren wir doch einfach mal hin. Es ist eine Kundgebung, es ist der Versuch, mit den Bürgern vor Ort auch ins Gespräch zu kommen.
Bislang, so sagte es auch der Literaturhausleiter in Klütz, Oliver Hinz, habe er die Bürger und Bürgerinnen in Klütz durchaus als offen und interessiert erlebt. Er spricht zahlreiche Sprachen, kann in jeder auf aktuelle kulturpolitische Ereignisse eingehen und macht dabei die ganze Zeit ein freundliches Gesicht. Valmatar heißt dieses Wunderwesen und ist die erste KI-generierte virtuelle Version des parteilosen Kulturstaatsministers Wolfram Weimar. In der heute vorgestellten ersten Videosequenz parliert der Valmatar auf Chinesisch über die Zensur von TikTok. Auf Niederländisch kritisiert er die Ausladung des jüdischen Dirigenten Lahav Shani. Schon ohne Avatar hat Wolfram Weimar für viele Debatten in der Kulturszene gesorgt. Mit künstlichem Zwilling dürften diese sich im Zweifel verdoppeln. Ein Thema, das seit längerem die Gemüter bewegt, ist das neue Gedenkstättenkonzept. Während Weimars Vorgängerin Claudia Roth lange an einer neuen Säule zum Thema Kolonialismus festhielt, sei im neuen Gedenkstättenkonzept von Wolfram Weimar davon nicht mehr die Rede. Das schreibt die Zeit, die das neue Konzept bereits kennt. Eine frohe Botschaft können aber der echte und der künstliche Weimar in jedem Fall verkünden. Der Kulturetat soll sich um 10% auf 2,5 Millionen erhöhen. Der bekannte chinesische Landschaftsarchitekt Yu Kongjian ist bei einem Flugzeugunglück in Brasilien gestorben. Er war mit Filmemachern im Pantanal, dem größten tropischen Feuchtgebiet weltweit, unterwegs. Kongjian hatte in Brasilien über sein Konzept der sogenannten Schwammstädte gesprochen, ein Stadtplanungskonzept, bei dem Regenwasser lokal aufgenommen und gespeichert wird. Yu Kongjian war Vordenker auf diesem Gebiet. Er wurde 62 Jahre alt.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema doch natürlich die Generaldebatte im Bundestag mit Kanzler Merz. Ihnen einen Guten Abend.